Wörter können sehr gefährlich werden. Wörter können zum Krieg führen. Wörter können Menschen vernichten. Wörter können die Welt verändern, Frieden bringen. Das Wort hat eine ganz große Macht. Das Wort ist was Tolles.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und für mich persönlich ein ganz besonderer Mensch. Ich freue mich darauf, Ihre ganz eigene Make-It-Click-Strategie zu hören. Diana Körner. Es freut mich unglaublich, dass du heute mein Gast bist. Du bist nicht nur Diana Körner, die Schauspielerin, die wir aus Theater, Fernsehen, Film kennen, sondern du bist vor allen Dingen meine Mami, die Babu für deine Enkelkinder. Und wie du weißt, interessieren mich in diesem Podcast Menschen, die es schaffen, in ihrem Beruf, aber auch in ihrem Privatleben, auch in herausfordernden Zeiten, besonders gut zu kommunizieren. Und mich hat immer interessiert, warum klickt es mit manchen Menschen besonders gut und mit anderen versandet es, bevor überhaupt eine gemeinsame Ebene entstehen konnte. Die Liebe zur Sprache bin ich mir sicher von dir gelernt. Und logischerweise auch, wir sind ja auch als Kinder mit deinem Beruf aufgewachsen.
Ja.
Und das ist ein großer Teil, der mich dazu bewegt hat, zu sagen, ja, was können manche Menschen und in dem Sinne auch du besser als andere in der Kommunikation? Was können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von dir lernen? Welche vielleicht Tipps und Tricks, das klingt immer so banal, aber welche Ideen, Inspirationen können sie mitnehmen von der Art und Weise, wie du es geschafft hast? Und es ist kein Geheimnis, du hast am 24. September Geburtstag. Wir strahlen den Podcast auch an deinem Geburtstag aus. Dürfen wir es sagen?
Ja, na klar.
8.
Genau. Gut, dass du die 0 weglässt.
Du wirst 8. Was mich als erstes interessieren würde, Mami, und ich habe viele Sachen von dir natürlich schon gehört im Laufe der Jahre und konnte dich in verschiedene Facetten von dir, kommunikative Facetten kennenlernen. Ob in deinem Beruf, als wir uns, wenn du auf der Bühne bist, wir standen auch mal gemeinsam vor unendlich vielen Jahren auf der Bühne, aber eben auch im Privatleben, in ruhigen Momenten, in reflektierten Momenten, auch wenn wir uns mal gezankt haben etc. Und mich interessiert jetzt, hast angefangen, den Beruf zu wählen. Wie alt warst du?
Also, als ich angefangen habe, ihn zu wählen, da war ich 9 Jahre alt. Und mit 13 habe ich eine Eignungsprüfung gemacht und dann habe ich eine Schauspielschule besucht mit 16. Und mit 18 habe ich in Oberhausen meine erste Rolle gespielt.
Was hat sich für dich in der Art und Weise, wie du mit Menschen redest, in Kontakt trittst, es ist ja nicht nur die verbale Kommunikation, sondern auch eben die Gestik, Mimik. Was hat sich seitdem für dich in all den Jahren verändert? Sagst du, du hast dich verändert in der Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst oder wie du kommunizierst?
Ja, ganz sicher. Also früher war ich auch, wie jeder junge Mensch, fast scheu. Und ich habe ja so in dem Beruf noch nichts geleistet und habe natürlich einen unglaublichen Respekt vor Berühmtheiten gehabt, wie zum Beispiel Erich Schelle vom Schillertheater. Und als ich dem das erste Mal begegnete, dann hat er mir die Hand gegeben und ich habe mich vorgestellt und dann habe ich ihn aber gar nicht richtig angeguckt, weil ich so aufgeregt war und merkte dann nach einer Viertelstunde, dass ich mich ihm nochmal vorgestellt hatte, was ja auch relativ peinlich war, weil er auch sagte, wir haben uns schon kennengelernt. Aber das würde mir heute, glaube ich, in dieser Form nicht mehr passieren. Aber damals waren das für mich so unglaubliche Größen und ich hatte einen solchen Respekt vor denen, dass ich mit denen gar nicht hätte kommunizieren können. Heute ist das anders. Das liegt am Alter, an der Erfahrung, an dem Erfolg, den man hat, dass ich offen auf Menschen zugehe und nicht mehr diese Scheu habe vor ihnen.
Gibt es noch manchmal den Moment, wo du sagst, selbst als Diana Körner mit doch schon etlichen Jahren Erfahrung, oh, bei dem oder bei der, da habe ich immer noch Scheu davor.
Ja, das passiert komischerweise bei mir in Situationen, wo ich das Gefühl habe, die könnten denken, ich wollte was von ihnen. Da habe ich eine Scheu zu kommunizieren.
Beruflich oder privat?
Nee, beruflich. Also da habe ich eine wahnsinnige Scheu zu kommunizieren. Also wenn meine Agentin sagt, soll ich dich denn mal dem Herrn Sohn so vorstellen, sage ich, ach nein, du, der kennt mich ja vielleicht oder nein. Weil da denke ich dann immer, es ist komisch, worüber soll ich denn jetzt mit dem reden? Da fällt mir wenig ein. Also ich müsste mich ja anbieten. Da habe ich ein Problem.
Ist das ein Frauending, glaubst du?
Ob das ein Frauending ist?
Ist das ein Frauending, weil ich darf ja in meinem Beruf ganz unterschiedlich wunderbare, erfolgreiche, super intelligente Persönlichkeiten treffen und kennenlernen und mit denen arbeiten. Und ich merke schon, dass wir Frauen uns da noch schwerer tun, teilweise gerade in dem, wenn wir beruflich Netzwerkveranstaltungen, wenn wir Leute kennenlernen wollen oder in Kontakt treten wollen, mit denen wir dann vielleicht beruflich zusammenarbeiten möchten oder ein Projekt starten oder Investoren irgendwo überzeugen wollen für etwas, dass sich viele Frauen noch schwerer tun da drin, dann direkter, offener zu kommunizieren, obwohl sie ja eigentlich gar keine Scheu davor haben müssten, wie zum Beispiel ihre männlichen Kollegen.
Das halte ich für sehr realistisch, ja. Ich glaube, dass Männer über Jahrhunderte das einfach gewohnter sind und dass man ihnen das Terrain auch überlassen hat. Und bei Frauen ist das ja erst eigentlich seit den 70er Jahren, dass die also offen auf Menschen zugehen können. Ich meine, früher musstest du ja noch für alles fragen, deinen Ehemann oder deinen Vater oder deine Mutter, nicht? Mhm. Und Genehmigungen einholen. Also ich glaube schon, dass sich das in den letzten Jahren viel, viel offener entwickelt hat, ja.
Selbstsicherheit
ist natürlich nochmal so eine andere Sache. Also Selbstsicherheit, meines Erachtens nach, gibst du einem Kind sehr viel Selbstsicherheit mit. Selbstsicher war ich eigentlich auch. Aber ich wollte nie jemandem das Gefühl geben, ich will was von ihm. Dabei wollte ich ja manchmal was von denen beruflich, ist klar.
Im Verkauf sagt man ja, oder im Sales Neudeutsch, dass wenn du an dein Produkt glaubst, an deine Dienstleistung, dann solltest du eigentlich mit Stolz sagen können, das ist genau das Produkt, was du haben musst. Und bei dir bist du ja das Produkt.
Das ist die Schwierigkeit.
Die Dienstleistung.
Ich glaube, wenn ich jetzt Drehbuchautorin wäre, dann könnte ich, und ich stehe zu dem Drehbuch, dann könnte ich das Drehbuch jedem verkaufen. Also würde es versuchen und hätte auch keine Scheu davor. Und hätte auch keine Scheu, zu Fremden hinzugehen, zu sagen, ich habe etwas, das haben Sie noch nie gelesen. Und das ist erfolgsversprechend. Aber da mache ich ja Werbung für was anderes, obwohl ich dahinter stehe. Also ich bin ja der Autor. Aber für meine eigene Person ist das sehr schwierig, finde ich.
Ist das gefallen, glaubst du, kommunikativ auch diese Hürden durch Medien wie Instagram, TikTok, wo ja Leute, die, wo du dich teilweise fragst, was haben die wirklich in ihrem Leben schon geleistet, ohne jemandem zu nahe zu treten. Aber die bieten sicher, manchmal auch Anbietern sicher an und du fragst dich, was ist jetzt das Produkt, was ist...
Ja, das hat sich total verändert, total. Also das wäre früher nie möglich gewesen.
Ich glaube, bei TikTok oder bei Instagram finde ich es teilweise so spannend, sie verkaufen sich selber. Weil sie denken, ihre Gedanken sind so besonders oder ihre Weisheiten oder ihre...
Ja, das sind sie auch für einige Menschen. Und das ist faszinierend, dass es immer irgendwo auf der Welt Menschen gibt, die diese Gedanken ganz toll finden.
Ja, und das hat sich verändert in der Kommunikation, finde ich, dass es heute die Hürde nicht mehr da ist, dass du sagst, oh, jetzt muss ich ein Produkt haben und es muss doch meine Gedanken besonders toll sein. Und es muss besonders toll auch von anderen schon gespiegelt worden sein. Also die Qualität meiner Darbietung muss von Hunderttausenden schon, bevor ich da hinstehen kann und sagen kann, ich verkaufe die. Weißt du, was ich meine? Und heute ist es gar nicht mehr nötig. Leute nehmen ein Mikrofon oder Leute gehen auf TikTok oder Instagram und präsentieren sich, kommunizieren mit der Welt und sagen, hey, hört mir zu. Und dann haben die Tausende, Millionen von Likes. Und
Je lauter du wahrscheinlich bist, je erfolgreicher ist das Produkt.
Vorbilder. Wenn wir über das bringt mich jetzt Instagram, TikTok, Medien, was auch immer, aber gibt es für dich Kommunikatoren oder aus der Politik auch Gibt es für dich Vorbilder, wo du sagst, die können besonders gut kommunizieren oder konnten in deiner Vergangenheit besonders gut kommunizieren, haben dich deswegen gefesselt und inspiriert? Was konnten die auch oder was konnten die besser?
Ja, jemand wie der Wehner und der Strauß, die konnten enorm kommunizieren. Über die konnte ich auch lachen und ich habe diese Reden so wahnsinnig gern gehört.
Oder die Politiker.
Die Politiker.
Ich glaube, zwei unterschiedlichste Parteien.
Total. Aber ja. Die Kommunikation, die war immer faszinierend, weil beide auf einer Ebene gleichwertig kommunizierten, mit völlig anderem Gedankengang. Aber auch die Möglichkeit gaben, dass man über sie lachen konnte. Über die Art ihrer Kommunikation. Und die war geschliffen und die war manchmal bösartig, aber die war nie unter der Gürtellinie, sondern die hatte eine prägnante Bösartigkeit, die aber einen Charme hatte dabei.
Ich finde es schön, dass du sagst prägnante Bösartigkeit, aber nie unter der Gürtellinie. Du hattest einen Regisseur, der dich besonders begeistert hat in seiner Kommunikationsfähigkeit.
Rolf Hedrich.
Und in den hast du dich auch gleich verliebt?
In den habe ich mich gleich verliebt, weil der hatte eine besondere Art, beim Film und bei seiner Regiearbeit zu kommunizieren und hat den schlechtesten Schauspieler dazu gebracht, dass er vielleicht nach 40 Einstellungen, aber immerhin dann gut war. Und das fand ich ganz, ganz großartig.
Wenn du das nochmal genauer beschreiben müsstest, was hatte der für eine Qualität in der Kommunikation?
Der hat gespürt, der hat nach den ersten Verklemmungen dieses Menschen hat er gespürt, wie weit man den herausfordern konnte, um von ihm was zu erreichen. Mhm. Das spürte der instinktiv und merkte auch, wo seine Grenzen sind. Und der hat den nie in irgendeiner Art fertig gemacht, weil das machen ja manchmal Regisseure. Und das ist der Tod für eine Darstellung, weil dann wird der Mensch immer verklemmter. Aber der hat verstanden, indem er denen eine Sicherheit gab mit den Sachen, die der gerade gut gemacht hat, in Anführungsstrichen, vielleicht noch nicht so gut, aber gut gemacht hat, dann hat er das unterstrichen und hat dadurch ihm die Chance gegeben, freier zu werden und noch besser.
Also war seine Kommunikation oder seine Art, mit Leuten zu sprechen, zu reden, sie zu fördern, war das immer auf einer liebevollen Art?
Nicht unbedingt immer liebevoll, aber fordern. Also und appellierend an seinem Können und an seine Intelligenz, an die Intelligenz des Menschen und an sein Können. Auch wenn er gemerkt hat, dass die Intelligenz nicht allzu groß war und das Können auch eingeschränkt war, hat er trotzdem daran appelliert und siehe da, die wuchsen teilweise über sich hinaus. Ja, so würde ich das sagen.
Also er konnte gut Menschen lesen.
Der konnte gut Menschen lesen, ja. Und mit denen kommunizieren.
Das hatte dann auch was Aufregendes.
Das ist
Anziehendes.
Spannend. Das ist wahnsinnig spannend, ja.
Das finde ich auch. Das ist lustig. Ich habe ganz viel von dir geerbt auch da drin. Ich finde das auch. Wenn Leute richtig gut kommunizieren können, da ist das Äußere oder der Titel, der Rang, das Aussehen.
Das ist
total sekundär, egal.
Total, ja.
Weil es ist wie sich jemand ausdrückt, welche Worte er benutzt, wie er Menschen lesen kann. Mhm. Einen anderen Regisseur, mit dem du gedreht hast, Stanley Kubrick, der Amerikaner. Amerikanischer Filmproduzent und Regisseur. Mit dem hast du 1975 Barry Lyndon,
so ungefähr,
oder in den 70er Jahren Barry Lyndon gedreht, den Kinofilm. Der hat mehrere Oscars auch gewonnen. Wie konnte der kommunizieren?
Also der kommunizierte bei der Arbeit erstmal durchs Auge. Das Auge war für ihn das Wesentlichste. Und sein Gehör. Und wenn sein Gehör nicht, also wenn das, was er hörte, ihn nicht überzeugte, dann, also zum Beispiel meine Rolle, die war erst in Deutsch geschrieben und ich habe die Rolle gelernt und habe das auch so gesprochen.
In einem amerikanischen
Film? In einem amerikanischen Film, weil ich ja das deutsche Lieschen spielte. Mhm. Und daraufhin sagte er zu mir, try it in English. Und da ging mir sozusagen der Arsch auf Grundeis. Weil mein Englischer nicht so gut war. Aber der Ryan O'Neill hat unterm Tisch mich getreten und hat gesagt, try it, it's your chance. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung. Und eigentlich musste die auch ein bisschen verzweifelt war, weil das war so eine Kriegswitwe, die eben alleine war und ein kleines Baby hatte und sehr verzweifelt war. Und da habe ich, und diese Sätze werde ich in meinem Leben nicht vergessen, da habe ich das alles wortwörtlich übersetzt. Und weil ich die alte Sprache ja nun gar nicht konnte, wie Werber des Königs an allen Grenzen des Königreiches, dann habe ich gesagt, there came the bad man and they took my husband away in the war. Also, und darüber hat er sich sehr amüsiert und ich merkte nur, der guckte mich gar nicht an, der hörte nur zu und seine Schultern hoben sich vor Lachen.
Stanley Kubrick.
Der Kubrick, ja. Und dann sagte er, das ist wunderbar, so nehmen wir das. Aber wir drehen es erst morgen. Also er hat mir den Text, den das Script Girl mitgeschrieben hat, meinen eigenen Text, meine Übersetzung, gegeben, damit ich mich damit nochmal befasse. Und dann habe ich es am nächsten Tag gedreht mit meinem Text. Und das Tollste war für mich, als ich in Beverly Hills war, bei der Oscarverleihung, in dem Beverly Hills Hotel, das, und mir ein Steak bestellt, wo dann ein Kellner zu mir kam und sagte, oh, you are the Liebchen of Barry Lyndon, I love your accent. Da war ich der stolzeste Mensch der Welt.
War das Mut? Warst du da mutig?
Mutig war ich, indem ich das in meinem schlechten Englisch übersetzte, ja. Ich war mutig, dass ich die Rolle gespielt habe, überrumpelt von ihm, und das aber in meiner Verzweiflung, und das kam auch rüber, dass Hilflosigkeit kam rüber. Und ich glaube, der hat genau gewusst, wie er mich packt, weil er wusste, dass mein Englisch nicht perfekt ist. Und diese Hilflosigkeit, die wollte er haben. Und die hat er erreicht.
Ist es dann auch die Authentizität, die du da, ein schweres Wort, Authentizität, die du da die du damit erreicht hast? Das war dann,
ich glaube, ja.
Das war
ja.
Anfassbar, ja. Nahbar.
Ich glaube, das hat er erreicht, indem er so mit mir kommunizierte und dadurch hat er das bei mir erreicht, ja.
Kann man, für dich glaubst du, dass man das jetzt, wenn man nicht Schauspielerin ist oder nicht eben dieses Authentische, ja, das ist ja auch oft ein Schlagwort. Wenn ich Menschen unterrichte oder mit Menschen arbeite an ihrer Kommunikation, an ihrer Führungskommunikation oder Verkaufsrhetorik, dann sagen sie, ja, Jenny, aber wenn ich das mache, dann bin ich nicht authentisch. Und ich sage immer, ja, aber das kann man ja entscheiden. Und Authentizität gibt auch der Kontext. Du kannst heute zu jemandem gehen in ein Gespräch und du weißt, damit die andere Person dich versteht, musst du auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren. Aber
absolut,
das heißt nicht,
absolut,
dass du unauthentisch bist.
Nein, das heißt es überhaupt nicht.
Das heißt
nicht.
Einfach intelligent zu kommunizieren.
Also du kommunizierst ja immer noch anders als jeder andere Mensch. Aber ich glaube, dass du nicht, also dein privates Authentisches ist nicht gefragt, sondern du musst in der Lage sein, das Produkt, was du verbreiten möchtest und hinter dem du auch hoffentlich stehst, das zu verbreiten und einem Menschen und alle Menschen, also jedes Gegenüber ist anders und reagiert auch anders. Und das musst du abschätzen, wie reagiert der Mensch da drauf? Reflektieren. Du musst reflektieren auf den anderen und damit und mit dem dann kommunizieren.
Das finde ich spannend, weil dann ist es eigentlich wenn du sagst, was ist Authentizität oder wann ist jemand authentisch, wenn er spricht, wenn er reflektiert, wer vor einem sitzt, den Menschen, wie du gesagt hast, der Regisseur Rolf Hedrich konnte oder auch Stanley Kubrick offensichtlich sehen, was hast du in dem Moment gebraucht und dann hat er so mit dir geredet.
Mhm.
Und das war dann seine, er hat authentisch mit dir geredet, weil er dich erfasst hat. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich...
Ja, weil das wichtig war. Also ich war ja das Produkt, was
also
er für den
nicht,
Film haben
ich
wollte.
Ich bin authentisch, weil ich am Morgen aufstehe und Nein. Ich bin schlecht gelaunt, deswegen bin ich schlecht gelaunt den ganzen Tag. Weil
interessiert
wenn ich sag,
keinen Menschen. Keinen Menschen. In keinem Beruf und nirgends. Und im Privatleben eigentlich auch nicht.
Was interessiert keinen Menschen?
Es gibt ein Buch vom Alain, das ist ein Franzose, der hat das um die Jahrhundertwende geschrieben und das heißt die Pflicht, glücklich zu sein. Und der hat immer gesagt, es ist das Falscheste, was es gibt, wenn es draußen regnet, drinnen es auch noch regnen zu lassen. Das braucht man nicht, sondern ganz im Gegenteil, du musst, wenn es draußen regnet, dann musst du versuchen, es innen wahnsinnig heiter werden zu
lassen. Weil du ziehst natürlich energetisch auch Leute damit runter, ne? Mit deiner
Kommunikation. Ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Und das hilft weder dir noch den anderen, noch macht es den Tag schöner oder es macht ihn eigentlich immer schrecklicher.
Bist du noch nervös?
Oh ja, beim Theaterspielen, ja. Ja, klar, klar. Und je nervöser ich werde, je ruhiger werde ich. Also ich werde ganz, ganz ruhig, ich werde total nach innen gekehrt. Ich muss auch immer 3 Stunden vor meinem Auftritt im Theater sein. Und ich brauche die Ruhe, die erste Stunde, da bin ich völlig alleine. Und ich brauche die Ruhe und ich brauche die Konzentration und ich brauche die Bühne. Ich könnte nie von einem Synchron jetzt hetzen zum Theater und eine Vorstellung spielen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich muss mich voll auf diese Rolle konzentrieren. Ich muss die nochmal durchgehen und brauche meine Schminkrituale und brauche meinen Schminktisch und meinen Spiegel und ich brauche mich als Gegenüber und ja.
Nimmt es zu im Alter, die Nervosität?
Ja, klar, weil die Erwartungshaltung der anderen nimmt zu. Die Erwartungshaltung der anderen ist, wenn du jahrelang Erfolg hattest und also in deinem Bereich Erfolg hattest, weil Erfolg ist relativ und nicht messbar, aber doch.
Ja, ist schon messbar, würde ich
messbar,
sagen.
Messbar, ja, Erfolg hattest, also auch pressemäßig eigentlich Erfolg hattest, dann hast du Angst zu versagen. Das ist klar. Und die Angst vom Versagen, die nimmt im Alter zu. Weil du möchtest das unter keinen Umständen. Und du möchtest auch nicht von der Bühne abtreten, weil du versagt hast. Also ich glaube, das macht einen nervöser, ja.
Was würdest du Menschen raten, die, egal in welchem Beruf jetzt, ob sie anfangen als Ärztin mit Patienten zum ersten Mal zu reden und ganz nervös sind, oder Berater, Verkäufer, die zum ersten Mal vor Personen stehen, vor potenziellen Kunden, oder Schauspieler oder Schauspielerinnen, die gerade anfangen, was würdest du denen raten, wenn du sagst, wie kriegst du diese Nervosität in den Griff und wie kannst du trotzdem so kommunizieren, dass nicht jeder weiß, was hast du vorhin gesagt, Arsch auf Grundeis? dass du total nervös bist.
Ich glaube, je fleißiger du vorher bist und dich mit dem Produkt und der Arbeit befasst und wirklich mit viel, viel Fleiß und weißt, dass dir eigentlich nichts passieren kann, je mehr Ruhe gibt es dir. Es gab mal einen Regisseur, den Rudolf Nölte, der hat mit Schauspielern 150 Mal hintereinander eine Tasse aufheben lassen und zum Mund führen lassen. Bei bestimmten Worten hebst du sie auf und bei dem anderen Wort trinkst du und beim nächsten Wort setzt du sie wieder ab. Das hat er 150 Mal teilweise gemacht. Und du hast gedacht, boah, das ist ja irre. Das ist ja einfach irre. Aber du gehst mit einer unerhörten Gelassenheit und Ruhe in eine Premiere.
Also fast wie ein Sportler, oder?
Ich glaube, das ist abrufbar wie bei einem Sportler. Und wenn du ganz, ganz fleißig bist in deinem Beruf, egal was du jetzt vertrittst oder verkaufst oder mit wem du kommunizierst, wenn du dich ganz irre darauf vorbereitest, und das ist ja wie in einer Abitursarbeit, wenn du dich allroundmäßig darauf vorbereitet hast, dann gehst du mit einer größeren Sicherheit da rein.
Ich finde auch immer, dass es ganz wichtig ist, wenn ich etwas präsentiere oder vor einer größeren Menge vor Menschen stehe und eine Präsentation gebe oder einen Vortrag halte, finde ich immer, wenn ich nicht aufgeregt bin, finde ich, ist irgendwas falsch. Also mir hilft dieses Aufgeregt sein, sich auch besser zu konzentrieren, zu fokussieren. Und dadurch, finde ich, gibt man dieser Nervosität auch einen positiven Aspekt.
Absolut, ja.
Und das ist ein bisschen das, was du gesagt hast, wenn es draußen regnet, komm rein und sag, es ist wurscht, wie es heute regnet, es ist eigentlich gut. Der Regen ist super, weil die Natur wird bewässert und wir brauchen das Wasser. Und so ist es wie, wenn ich nervös bin, denke ich oft, oh, ich brauche die Nervosität und dann geht sie auch weg. Ich sag, hallo Nervosität, gut, dass du da bist, weil dann weiß ich, ich bin fokussiert. Mhm. Wenn ich nicht nervös bin, dann denke ich, oh, was ist heute falsch? Bin ich nicht vorbereitet genug? Oder ich bin dann auch im Englischen, sagt man so, I'm suspicious. Ich denke dann so, bin ich zu sehr überzeugt von mir? Also glaube ich, es geht auf jeden Fall glatt und das ist mir nicht lieb. Muss immer auf alle Eventualitäten auch vorbereitet sein, so das Gefühl haben, okay, es kann schief gehen und dann weiß ich, dass ich weiß auch, es kann schief gehen.
Also der Fleiß eines Menschen hinter einem Produkt, der da dahinter steht, der gibt dir trotz, damit kannst du deine Nervosität in den Griff kriegen. Mhm. Und das ist ganz wichtig.
Ist es auch, ich weiß jetzt nicht warum oder ob das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein komischer Bogen ist, den ich spanne. Aber was mir gerade für ein Gedanke kommt, ist das, wenn du sagst Fleiß und bei mir kommt eben auch Nervosität, dieses Vorbereitetsein, wirklich gut vorbereitet sein und dann gehst du raus und dann kannst du gut kommunizieren, trotz oder obwohl du nervös bist, hat das auch was damit zu tun, dass Menschen, die zum Beispiel nicht diese Hybris haben oder diese Arroganz zu sagen, ich bin eh der Tollste oder ich bin eh die Schönste oder ich kann eh alles am besten, dass die eben wissen, dass sie sich noch vorbereiten müssen, trotz ihrer Erfahrung, dass die dann auch nahbarer kommunizieren?
Ja, also ich glaube, das erinnert mich so an eitle Menschen. Also die Eitelkeit steht, also für mich, Eitelkeit bei einem Schauspieler, finde ich, das spüre ich von der Bühne runter, und da gibt's eine ganze Menge, dann interessiert mich der Schauspieler nicht mehr. Der kann noch so gut sein, er interessiert mich nicht in der Rolle. Ich gehe raus und sage, ja, der war gut technisch einwandfrei, und das finde ich den Tod für einen Schauspieler, aber mich interessiert die Figur da oben nicht. Der hat die Figur mir nicht zum Leben erweckt. Und wenn du eine Figur nicht zum Leben erweckst oder das, was du sagst, wenn du dem nicht Leben einhauchst, dann sind das leere Hülsen. Und das ist bei Eitelkeit, wenn die dir im Wege steht, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, das ist in allen Berufen so. Eitelkeit ist tödlich in vielen, vielen Berufen.
Weil es dann auch nur Senden ist. Dann geht es den Leuten
sendest,
auch, und das sehe ich immer auch, wenn ich Podcasts höre. Es gibt einige Podcasts, die ich höre und die ich sehr liebe und wo ich sage, wow, das sind Menschen, die eben was zu sagen haben, aber nicht um des Sagens willen, sondern weil sie sagen, eigentlich habe ich nichts zu sagen, aber es ist schön, dass du mich fragst. Und meine Meinung oder meine Sicht ist das und vielleicht kann jemand was davon mitnehmen und dann ist es super. Aber es gibt dann Menschen, denen ich zuhöre, wo ich weiß, die reden einfach nur, weil sie sich so ganz toll finden. Und das ist dann unglaubwürdig. Das ist dann auch, da hört man nicht gerne hin. Oder das macht einem, das irritiert einen.
Ja, aber das ist die Eitelkeit. Es ist immer eine Eitelkeit dahinter.
Macht der Wörter. Was fällt dir dazu ein, wenn du daran denkst?
Oh, da fällt mir viel ein. Also Wörter können sehr gefährlich werden. Wörter können zum Krieg führen. Wörter können Menschen vernichten. Das Wort hat eine ganz große Macht, ganz große Macht. Wörter können die Welt verändern.
Martin Luther
King.
Können
Frieden bringen, ja. Das Wort ist was Tolles. Es kommt darauf an, wann und wo man welche Worte benutzt.
Wenn Kinder die ersten Schritte machen, sind wir als Eltern immer, Gott sei Dank, es kann laufen, es ist gesund, es hat, ich danke dann immer dem Universum, denke, oh, das ist alles gut gelaufen und so. Und dasselbe ist, wenn Kinder reden, anfangen zu reden, die ersten Wörter, Mami, Papi, Auto, See, was auch immer, Hund, Katze. Und dann freuen sich immer die Eltern. Und gleichzeitig ist das sowas eben dadurch, ist es was Besonderes als Kind und dann wachsen wir auf und wir reden und wir drücken uns aus und wir denken nicht mehr drüber nach, weil es ein Teil der Entwicklung ist.
Ja, ja, klar, aber das ist der Erziehung. Das ist Teil der Erziehung im Endeffekt.
Und da ist aber auch eine Gefahr drinnen, weil wir nicht drüber nachdenken mehr, was wir sagen und wie wir kommunizieren, weil das ist eben etwas, was wir sehen. Wir nehmen es für, die Engländer würden sagen, we take it for granted. Wie sagt man auf Deutsch? Wir nehmen es für gegeben. Und ich finde immer, eben die Macht der Wörter ist schon etwas, wir sollten uns schon Gedanken machen, wie wir uns ausdrücken, was wir sagen, wann wir was sagen.
Ja, du gibt es natürlich Wortspielereien, die unglaublichen Spaß machen, die dann auch nicht ernst zu nehmen sind. Das muss man aber wissen. Und es gibt Menschen, die nehmen jedes Wort ernst. Da musst du besonders aufpassen mit den Worten. Und auch mit Wortspielereien.
Gut, in der heutigen Zeit erleben wir das ja auch. Man wird sehr schnell in eine Ecke gestellt, wenn man irgendwas sagt, was eben nicht oder was einen angreifbar macht und durch die sozialen Medien sowieso schon ist das heute schwieriger vielleicht auch noch als vorher. Man macht sich sehr viel mehr noch Gedanken mittlerweile, was sagt man, wo darf man was wie sagen, was ja auch gut ist.
Ja, ja, klar.
Verletzende Wörter, diskriminierende Wörter, und auf der anderen Seite gibt es immer noch Menschen, die in verschiedenen Berufen, obwohl sie täglich mit Menschen zu tun haben, täglich andere begeistern, inspirieren sollten, so ungefiltert reden, eben wie das Kind und die ersten Wörter, und sie erwarten immer noch, alle sagen, oh, wie die Eltern, wow, Gott sei Dank kannst du endlich reden. Und man denkt nicht drüber nach. Und ich finde eben, das ist...
Ja, so, aber das ist ja, also ich meine, ich gehöre ja auch zu den Menschen, die so ab und zu mal in dieses Dschungelcamp gucken. Und das ist hochinteressant, weil da reden natürlich, wenn man so lange zusammen ist, Tag und Nacht, vergisst du irgendwann die Mikrofone.
Du meinst diese Reality-Show, Dschungelcamp.
Ja, und dann vergisst du manchmal die Mikrofone und dann redest du und redest du und redest du und merkst gar nicht, dass du dich in Teufelsküche redest. Und
dir auch lauter, ich bin mir nicht sicher, ob die es nicht merken. Glaubst du, die merken es?
Aber ganz sicher merken die es nicht. Es gibt viele, die es nicht merken. Das ist doch aber auch normal und menschlich, dass du das nicht mehr merkst. Du regst dich über irgendwas auf und dann schimpfst du in einer Art und Weise und beleidigst Menschen. Wenn du wüsstest, dass das eine starke Beleidigung ist, würdest du das nicht aussprechen in dem Moment.
Das weiß ich eben nicht. Das weiß ich nicht.
Also alles ist nicht gekauft. Vieles ist gekauft. Aber bei vielem können sich Menschen, die spontan sind, gar nicht zurückhalten. Und die reden...
Sich um Kopf und Kragen.
Sich um Kopf und Kragen.
Aber meistens sind es ja, glaube ich, auch die, die wahrscheinlich dann auch gewinnen, oder? Weil viele das dann auch sehen wollen.
Also ich glaube, das,
die Abgründe, Schmerz, die Katastrophe.
Man ist zwar als Voyeurist vor dem Fernseher, das ist schon klar, du musst eine Begabung für einen Voyeurismus haben, eine gewisse, und für Neugierde. Es ist auch eine Neugierde, die dazu gehört. Also, um sich das anzugucken.
Ist es nicht das moderne...
Gladiatorenspiel.
Genau, Gladiatorenspiel. Ich war letztes Jahr in Rom mit meinem Sohn, das ist das moderne Gladiatorenspiel. Die Leute kommen zu und gucken. Der Voyeurismus, wie du sagst.
Klar,
dieses, wenn du jetzt zurückblickst auf dein Leben bis jetzt und auf die nächsten Jahrzehnte, die hoffentlich kommen, was würdest du Leuten sagen oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was denkst du, ist wichtig, wenn man über Kommunikation oder seine eigene Kommunikation nachdenkt, reflektiert? Was sollte man vielleicht beachten?
Also Reflexion ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und sehr, sehr wichtig ist auch manchmal nur zuzuhören, weil es Themen gibt, zu denen du gar nichts zu sagen hast. Mhm. Und es auch ganz wichtig ist, wenn du nur zuhörst und dadurch eventuell etwas mitnimmst oder lernst von dem Menschen. Außerdem gehört eine große Liebe zu Menschen dazu, um mit allen Schichten und allen Menschen aus den Berufssparten reden zu können. Eine Neugierde gehört dazu. Eine Neugierde
gibt es niemanden,
für Fremde.
Gibt es niemanden, mit dem du nicht reden würdest? Kategorisch sagen würdest, mit dem möchte ich nicht reden.
Es gibt niemanden, mit dem ich nicht reden würde. Es gibt vielleicht nach dem Gespräch jemanden, mit dem ich nie mehr reden würde. Das könnte passieren. Ja, das könnte passieren, klar. Sei es, der ist politisch auf einer sowas von menschlich verachtenden Ebene, dass ich mit dem den meide und mich niemals mehr unterhalten möchte. Mit Narzissten habe ich Probleme, weil ein Narzisst hört ja auch nicht zu. Der tut so, aber hört nicht zu. Und ist vernichtend und menschenverachtend. Und du kannst den auch nicht ändern. Narzissten kannst du nicht ändern. Und da hätte ich große Probleme, ja.
Man sagt ja auch immer, es ist nicht nur die Macht der Worte, sondern es ist auch Zuhören ist auch Macht. Weil wenn jemand richtig zuhört, auch beobachtet, wir hören ja nicht nur mit unseren Ohren, wie du von Stanley Kubrick vorhin gesprochen hast, mit seinen Augen hat er zugehört. Was sehe ich, was nehme ich wahr? Wie klingt das? Wie erscheint das?
Aber vor allen Dingen, wie klingt das? Das ist absolut ein richtiges Wort. Wenn du erkennst oftmals am Klang, an der Klangfarbe, dass der jetzt lügt oder Hülsen von sich gibt. Das erkennt man. Also, weil der selber nicht dahinter steht.
Ja, oder die Gestik oder Mimik gibt es ja oft, auch die Körpersprache.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich auch eine große Macht, das Zuhören.
Mhm.
Gibt es Momente, wo du nicht zuhören kannst?
Ja, wenn wahnsinnig viel geschwafelt wird, dann kann ich nicht zuhören, dann kriege ich die Krise. Damit kann ich meine Zeit einfach nicht verplempern. Das ist für mich gestohlene Zeit.
Hörst du weniger zu, seitdem du älter geworden bist, zu sagen, die Zeit, werden wir schlechtere oder werden wir vielleicht doch manchmal auch, obwohl Zuhören wichtig ist und du sagst, das ist ein Hauptmittel der Kommunikation, Menschen lieben oder Interesse an Menschen haben, erstmal auch jedem zuhören, auch vielleicht, wenn der politisch oder von der Einstellung, von der Philosophie, das Leben zu leben anders ist, dann kann ich danach entscheiden, ob ich dem nie wieder zuhören möchte.
Klar, klar.
Aber höre ich da auch heraus, dass man selektiver wird, wem man zuhören möchte im Alter?
Ja, naja, klar, du suchst dir die Vorträge, die Filme, die Theaterstücke, suchst du dir sicherlich gezielter aus. Und die Menschen, aber du denkst über die Zeit, die dir bleibt, nicht nach. Also ich zumindest denke darüber nicht nach, sondern ich lebe heute genauso, wie ich früher gelebt habe, als ich jung war. Weil Zeit ist relativ. Und wann die Zeit zu Ende ist, das kannst nicht du bestimmen. Das kannst du bestimmen, aber das solltest du nicht bestimmen. Also das überlässt du wem auch immer. Mhm. Und deshalb höre ich genauso, also ganz im Gegenteil, die Zeit, um zuzuhören, habe ich immer, ja.
Wenn du dir aussuchen könntest, jetzt zu deinem Geburtstag nochmal mit zwei Leuten ein langes Gespräch zu führen, die vielleicht gar nicht mehr leben, wer wäre das? Gibt es da jemanden, wo du sagst, mit dem hätte ich gerne ein langes Gespräch geführt? Vielleicht auch, weil der diesen Klickfaktor, wie wir es nennen.
Ja, zum Beispiel mit meiner Mutter. Hätte ich gerne...
Hatte Omi einen Klickfaktor?
Das kann ich dir nicht so sagen. Mit der hätte ich gerne noch mal ein intensives Gespräch über ihre Gefühle. Mhm. Weil die frühere Generation hat über ihre Gefühle nie geredet. Mhm. Mit Rolf Hedrich würde ich mir Gespräche wünschen über Kunst und Kultur, ja, und auch über Politik.
Du hast eben schon erwähnt, was du Menschen raten würdest, wenn Leute zuhören, die sagen, ja, aber eben, das ist eine Schauspielerin, die hat das dann auch gelernt oder gelernt, sich zu überwinden, mit Menschen zu kommunizieren, zu präsentieren, vor der Kamera zu sein. Was würdest du den noch mitgeben wollen?
Perfektion ist im Endeffekt uninteressant, weil es ist langweilig. Perfektion ist wie ein Ende. Das ist ja das Ende. Außer also nach der Perfektion gibt's ja nichts mehr. Du kannst ja nicht sagen perfekt, perfekt. Du kannst nicht sagen überperfekt, sondern es gibt perfekt. Und das ist das Ende. Also, und dadurch uninteressant. Wer will denn das Ende sehen? Also, es ist, kleine Fehler sind eigentlich schöner.
Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Kleine Fehler sind eigentlich schöner. This is how you make it click, sozusagen. So lässt man es klicken mit anderen. Mit kleinen Fehlern und sich selber sein, ohne das Wort Authentizität zu strapazieren. Ich bedanke mich für diese... Für diese Stunde mit dir. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich bedanke mich bei dir.
Ich freue mich auf die Geburtstagssause. Und ich würde sagen, wir machen das nächstes Jahr einfach wieder. Und gucken dann, was du von jetzt bis nächstes Jahr
gelernt hast.
In der nächsten Dekade kommunikativ gelernt hast. Und vielleicht, sagst du...
Ich hoffe, dass ich dann noch kommuniziere, ja.
Das, Mami, hoffe ich sehr.